Amen. Möge der Herr uns weiter Licht und Offenbarung geben. Oftmals weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, mitzuteilen, weil es so viele wichtige Punkte hier gibt. Wo wir gar nicht überall tiefer reingehen können in so einer kurzen Zeit. Aber ich hoffe, dass alle Brüder und Schwestern den Hauptpunkt ergreifen, nämlich, dass wir einen großen, hohen Priester haben. Das ist so wichtig. Wir sollen klar verstehen, dass in Gottes Werk ohne diesen hohen Priester nichts funktionieren wird. Alles, was Gott tut, muss durch den großen hohen Priester geschehen. Und es muss auch den König, den Herzog mit einschließen. Weil diese zwei wichtigen Punkte ist als erstes das Reich, das Königreich. Und das zweite ist der Anbetungsdienst. Warum? Gott ist Gott und er hat einen Tempel. Was tust du im Tempel? Nehmen wir an, du öffnest ein Laden. Also nicht jetzt ein Tempel, sondern ich rede jetzt über ein Laden. In deinem Laden hast du einfach nur ein Bett, wo du schlafen kannst. Warum öffnest du dann einen Laden? Das ist kein Laden. Zeig mir, in Gottes Tempel, was ist dort das Wichtigste, die wichtigste Arbeit? Wenn du Gottes Wort hier nicht liest und du liest nicht den Hebräerbrief, und dann bekommst du keine Offenbarung von ihm, dann machst du einfach die Dinge, die du gelernt hast, aus den Überlieferungen, aus der Tradition. Deswegen ist es so wichtig, im Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5, er fasst alles zusammen, was in Gottes Tempel ist und was dort getan wird, wird zusammengefasst. In einem einzigen Vers wird alle Sachen zusammengefasst. Er braucht hier nicht weitere Erklärung und er hat hier auch nicht mehr erklärt. Aber wenn wir nochmal darüber nachdenken, warum hat er nur ein Vers benutzt und nicht alles erklärt, wie es funktioniert? Weil die ganze Heilige Schrift hat schon alles so klar gezeigt. Wieso? Deswegen braucht er nicht weiter erklären. Wenn du nicht die ganzen Schriften daran glaubst, dann gibt es auch keinen Weg. Aber vergiss nicht, was geschrieben steht. Jetzt zurück zu Johannes, Kapitel 5. Wir haben das ja schon erwähnt vorher und ich möchte es nochmal erwähnen. In Vers 45 bis 47. Meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Der euch verklagt, es gibt einen. Das ist Mose, auf welchen ihr vertraut. 46 ist wichtig. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn jener hat von mir geschrieben. Ja, es steht hier, er hat von mir geschrieben. Nicht nur ein paar Worte, sondern über das, über was es geht, ist über Christus. Wenn du Mose liest, um was geht es da? Siehst du einfach die ganzen Gesetze und Satzungen? Was siehst du? Siehst du Christus? Als die Juden damals gelesen haben, haben sie einfach die Gesetze gelesen. Das sind Gesetze und Satzungen. Aber als die Apostel es später gelesen haben, es war Christus. Sie haben Christus gesehen. Und der Herr Jesus hat selber gesagt, Mose schreibt über mich. Und weiter sagt es, aber wenn ihr seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr dann meinen Worten glauben? Wenn du das Wort des Herrn Jesus glauben willst, dann musst du als Basis, als erstes die Worte Moses, die Schriften glauben. Wenn du jetzt sagst, oh, das ist doch das Alte Testament, wir sind heute im Zeitalter des Neuen Testaments, wir brauchen das von Mose nicht mehr. Dass du sagst, ah, es gibt sogar, dass welche sagen, Jakobus, das brauchen wir auch nicht. Willst du sie auch rausschmeißen? Tu das nicht. Weil wenn du dem Wort des Herrn Jesus glauben willst, dann musst du diese ganzen 5 Bücher Mose lesen. In vielen Briefen von Paulus, hat er zitiert und geschrieben die Verse von Mose, weil das, was Mose geschrieben hat, war über den Herrn Jesus. Das ist sehr wichtig. Wir müssen diesen Punkt klar sehen. Und wenn wir nicht an Mose glauben, werden wir auch nicht verstehen, und der Herr Jesus wird selber sagen, ihr werdet nicht verstehen, wer ich wirklich bin. Petrus hat es klar gesagt, wir müssen geistliche Opfer opfern. Dann würden wir Petrus fragen, okay, warum sagst du uns nicht, was sind jetzt diese geistlichen Opfer? Gib uns doch mal eine Liste, 1, 2, 3, 4 bis 5, 6, 7. Wir wollen die eine Liste haben, dann kämpfen wir nicht drum, dann verstehen wir das. Aber Petrus hat das nicht getan. Absichtlich. Warum hat er sie nicht runtergeschrieben, was die Opfer sind? Weil es alles so klar geschrieben ist in dem 3. Buch Mose. Wenn du es verstehen willst, musst du zum Anfang zurück zu Mose gehen. Ist es etwa schwer zu verstehen? Mein Bruder hier, ist das schwer zu verstehen? Nein, es geht eigentlich darum, dass wenn wir es nicht wollen, was dann? Es ist wohl angenehm für Gott, unseren Vater. Und Petrus hat ja auch erwähnt, dass diese geistlichen Opfer sind wie? Sie sind durch Jesus Christus. Möge der Herr uns wirklich gnädig sein. Kapitel 3, Vers 8. wenn wir Opfer bringen wollen, aber es gibt gar keinen Tempel, was können wir dann tun? Zur Zeit, als Israel ins gute Land reingehen wollte, hat Gott, der Herr, ihn befohlen, bringt mir Opfer. Ihr müsst mir Opfer bringen, die Erstlinge. Das alle Erstgeburt von euren Rindern, von euren Schafen, von euren Tieren. Alles Erstgeborene gehört mir. Auch das Erste von der Ernte, von dem Weizen. Der Zehnte gehört dem Herrn. Er gehört mir, sagt der Herr. Und ihr sollt ihn bringen nach Jerusalem zum Tempel, zu der bestimmten, vorbestimmten Zeit, um es Gott darzubringen. Was ist diese Zeit, die vorherbestimmte Zeit? Das sind die Feste. Und alles, was männlich ist, muss diese Opfer bringen. Und du darfst nicht mit leeren Händen erscheinen. Das ist Kapitel 8, Vers 3. Ja? Das ist nicht, was Gott, das ist nicht, was Mensch verordnet haben, Menschen, sondern Gott hat das gesagt. Und Gott hat ihnen befohlen, all diese Opfer, Brandopfer, Speiseopfer, ein Friedensopfer, ein Sünd- und Übertretungsopfer. Ihr könnt das nicht einfach irgendwie machen, in eurer Küche oder hier oder dort. Nein. Ihr müsst diese Opfer bringen nach Jerusalem. An den Ort, den Gott vorherbestimmt hat. Gott hat diese Regeln gesetzt. Es ist nicht, was ich gerne möchte. Oh, ich mache das gerne mal so. Wisst ihr, viele Leute haben so ein Verständnis, dass Gott zu denen in Wirklichkeit und in Wahrheit, in Geist und in Wirklichkeit, ich kann es einfach machen, wie ich will. Wenn ich unter der Dusche bin, dann kann ich ja mal ein Opfer bringen. Wenn ich Auto fahre, wo immer ich bin, ist wichtig, dass ich im Geist bin. Dann kann ich ein Opfer bringen. Wenn es nur im Geist wäre, dann warum müssen wir dann als lebendige Steine, als ein geistliches Haus aufgebaut werden? Bist du nicht ein geistliches Haus selber? Das Wort sagt ja, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber das ist noch nicht dieses geistliche Haus, was aufgebaut wird aus uns allen als lebendigen Steinen. Und heute Morgen haben wir ja schon gehört, dass die Gemeinde heute wirklich das himmlische Jerusalem ist. Und wenn wir später Kapitel 12 lesen, werden wir das nochmal klar sehen. Und hier jetzt zu den festgesetzten Zeiten. Sind diese drei Hauptfeste jedes Jahr, wo sie die Opfer bringen müssen. Gott ist nicht ein lässiger Gott. Und er hat Mose gesagt, er hat ihn sogar gewarnt, dass alle Dinge genauso gemacht werden müssen, wie er das Muster gesehen hat auf dem Berg. Und es wird hier wieder erwähnt. In Vers 4, der zweite Teil sagt, weil es gibt Priester, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Aber sie dienen dem Beispiel oder der Kopie, sie dienen dem Beispiel der Schatten der himmlischen Dinge. Das bedeutet, das Echte im Himmel, die Wahrheit, ist das Gleiche wie auf der Erde. Nur, was auf der Erde ist, ist einfach nur ein Schatten. Die Kopie auf der Erde, das Beispiel, das Modell. Es ist einfach eine äußerliche Form von der Wirklichkeit, die im Himmel ist. Aber diese Wirklichkeit im Himmel ist viel herrlicher, viel schöner, viel wunderbarer. Wir haben ein Brandopfer auf der Erde, ja. Aber wo siehst du das Brandopfer oben? Es gibt ein Brandopfer oben und deshalb gibt es auch ein Brandopfer unten. Ist es aus dem Kopf von Mose rausgekommen? Aus seinen Gedanken? Auf dem Berg hat er sich überlegt? Na, er hat es gesehen auf dem Berg, da oben. Er hat gesehen, was da ist, was gebracht werden muss. Ein Sündopfer, ein Übertretungsopfer, ein Schwingopfer und ein Hebopfer. All diese Opfer sind es nur irdische Sachen und es gibt kein Gegensatz im Gegenstück im Himmel. Warum gibt es solche Dinge auf der Erde? Weil er hat es dort oben gesehen. Ist es nicht so? Das ist, was die Bibel hier sagt. So ist es. Deshalb musste Mose treu sein, sehr genau alle Dinge zu tun, so wie es von Gott ihm vorgegeben wurde. Und deshalb ist es auch so, dass diese Priesterschaft so ist. Die hohen Priester mussten Geschenke bringen und Opfer, Gaben und Opfer. Und die Priester als Priester, was tut ihr? Etwas anderes wie der Hohepriester? Geschwister, ich will hier niemand zwingen, dass ihr jetzt Opfer bringt. Aber ich will, dass ihr versteht, was hier das Wort Gottes uns sagt. Was ihr tun wollt, das ist eure Sache. Ihr müsst das entscheiden vor Gott selber. Verurteilt nicht mich, wenn ihr das nicht tun wollt. Es ist hier die Schrift. Es steht in Mose, in Petrus. Und die, mit denen müsst ihr diskutieren, aber nicht mit mir. Deshalb haben wir Gemeinschaft über diese Punkte. Wollt ihr da weiterhören? Ja? Okay. Deshalb, alles, was hier gesagt wird, ist sehr klar, was die Priester tun müssen. Warum muss Gott Priester bestimmen? Es ist vollkommen dafür, dass dieser Dienst, den Gott eingesetzt hat, dass er ausgeführt werden kann, nämlich dass Gott seine wahre Anbetung bekommt. Weiter heißt es in Kapitel 9, Vers 1, nun hatte zwar auch der erste Bund Satzung für den Gottesdienst für das irdische Heiligtum. Es ist hier nicht nur das Heiligtum, aber sie brauchen alle diese heiligen Satzungen für den Gottesdienst, die werden gebraucht. Diese Satzung, um Opfer zu bringen, aber jetzt musste der Herr Opfer bringen. Natürlich musste er Opfer bringen. Nur weil er der Sohn Gottes ist, können wir nicht sagen, oh, er musste deswegen keine Opfer bringen. Er musste auch das tun. Deswegen wird es hier erwähnt. Dieser große hohe Priester, unser Herr Jesus Christus, musste genauso ein Opfer bringen. Und wie ist es mit dir heute? Du brauchst es. Oh ja, was bringst du dann? Was opferst du? Ja, du bringst heute sicherlich keine Ziege oder ein Schaf. Weil unser Herr Jesus Christus hat schon die Wirklichkeit gebracht. So, was wir heute noch bringen, ist nur noch er. Nichts anderes. Und das ist auch der beste Teil, das Erstgeborene, die Erstlingsfrucht. Um diese unserem Vater zu bringen. Ist das einfach? Naja, es ist nicht kompliziert. Es ist einfach, was Gottes Wort sagt. Petrus hat es erwähnt. Wir müssen geistliche Opfer opfern. Weil heute die Opfer sind geistlich. Nicht Mehl, Ochsen, Schafe, keine gebackenen Kuchen und Fladen, kein Brot, Erstlingsbrot. Sondern unseren wunderbaren und reinen Herrn Jesus Christus. Das ist, was uns Kapitel 10 sagt. Gott will kein Ochs und Schaf, doch wenn der Herr Jesus kam, hat er diese Opfer ersetzt. Das wird ja erwähnt. Warum mussten sie damals jeden Tag schlachten in der Zeit des alten Bundes? Weil all diese Tieropfer, die Ochsen und die Schafe, die konnten nicht die Sünde der Menschen dort wegnehmen. So, um es kurz zu machen, wie oft musste der Herr Jesus sterben? Nur ein einziges Mal. Warum? Warum? Ist es nicht, weil er perfekt war, ohne Sünde? Am Ende von Hebräer 9, Vers 27 wird geschrieben, dass es gesetzt ist für den Menschen, oftmals zu sterben. Viermals sterben, ist das, was es hier sagt? Wie oft kannst du sterben? Unser unperfektes menschliches Leben, wir können nur einmal sterben. Sonst musst du wieder ausgegraben werden, dass du zweites und drittes Mal sterben kannst. Geschwister, wir nutzen diesen Vers, um die Leute zu sagen, das Evangelium. Nach dem Tod gibt es ein Gericht. Dann benutzen wir diesen Vers. Aber eigentlich ist es hier aus dem Zusammenhang genommen. Der Schreiber hat nicht hier das als ein Evangeliumsvers geschrieben, sondern was hier wirklich gemeint ist, ist, dass der Herr Jesus Christus nur ein einziges Mal sterben konnte. Und für uns ist es halt, wenn wir sterben, danach gibt es das Gericht. Aber für ihn, Drei Tage nachdem er gestorben ist, ist er wieder auferstanden, weil er ohne Sünde war und gerecht war. Sonst, wenn das nicht so wäre, dann müsste der Herr, wenn du morgen wieder sündigst, wiederkommen und wieder sterben. Wie oft müsst ihr dann sterben? Es gibt so viele Gläubigen auf dieser Erde. Da müsste der Herr tausende Mal sterben, jeden Tag. Einmal ist ausreichend. Aber du und ich, wir müssen das vorbereiten, diese Opfer vorbereiten und erfahren und Gott bringen. Er muss sein Blut wie oft vergießen? Einmal. Einmal muss er sein Blut vergießen. Aber wie oft musst du dieses Blut anwenden, dass deine Sünden weggenommen werden? Unzählige Mal. Wenn immer du wieder vorwärts kommen willst, in das Heilige hinein, du kannst nicht einfach so hineinmarschieren. Du musst erst das. Lass es uns lesen, was wir tun müssen. Im Outline gibt es das Römisch 19 X1X heißt ein Ruf, um in das Heiligste mit Freimut einzugehen. Und der erste Punkt hier ist, durch das Blut Jesus. Durch das Blut von Jesus haben wir den Freimut. Das heißt nicht, dass du jetzt so mutig bist, du rennst einfach hinein ins Heiligtum. Lies einfach nicht in Hebräer 10, Vers 19. Da heißt es nämlich, wir haben den Freimut in das Heiligtum, aber durch die Reinigung, durch das Blut. Mit einem reinen Herzen und voller Gewissheit des Glaubens. Nicht einfach im alten Weg, du willst einfach hinein rennen. So einfach geht es nicht. Du musst dein Herz besprengt haben von einem bösen Gewissen. Durch Besprengung gereinigt, dass dein Gewissen rein ist. Die chinesische Übersetzung sagt, du bist schon gereinigt. Es ist nicht so, dass wir schon gereinigt sind immer, sondern wir müssen das anwenden, dass wir hineinkommen. Dann sind wir gereinigt. Unsere Leiber gewaschen mit reinem Wasser. Warum? Weil du wirst dort einen heiligen Gott begegnen. Das ist zwar der Thron der Gnade, aber das bedeutet nicht, du kannst einfach, wie du bist, da mal reinmarschieren. Dann sind wir schlimmer als die, die Götzendienst betreiben. Weil selbst sie, bevor sie ihre Götzen dienen, sie wechseln ihre Kleider und sie waschen sich und reinigen sich, um Götzen zu dienen. Und wir können nicht einfach nur ein Vers hier lesen und sagen, Freimut ins Heiligste, lass uns reinrennen. Sondern wir brauchen diese Punkte, auch das Bekenntnis der Hoffnung festzuhalten. Ohne Wanken. Und die Liebe gegeneinander anreizen zu guten Werken. Und unter diesen Umständen kannst du dann hineinlaufen ohne Furcht mit Freimut, weil du dort Gott begegnen wirst. Lob den Herrn. Möge der Herr wirklich unsere Augen öffnen. Der ganze Hebräerbrief ist nicht über irgendwelche Doktrinen, Lehren, sondern Gott möchte, dass wir ihn erfahren. Er ist heilig. Er ist gerecht. Er ist ein wunderbarer Gott. So in Johannes 14 sagt der Herr, niemand kann zum Vater kommen, denn durch mich. Niemand kann zum Vater kommen, denn durch mich. Wie damals, als der hohe Priester in das Heiligste hinein, ins Allerheiligste hineingehen kann, er kann nicht einfach reingehen ohne Opfer. Er braucht das Opfer, er braucht das Blut und er muss das priesterliche Gewand anziehen. Er kann da nicht einfach locker reingehen. Der Herr muss unsere Augen öffnen. Als Christ heute, sei nicht locker. Do not be loose. Wenn du ins gute Land kommst, sagt der Herr, sollt ihr nicht tun, wie es euch recht dünkt in euren eigenen Augen, sondern ihr müsst den Herrn befragen. Ihr müsst den Herrn befragen, was will der Vater von uns, was will Gott von uns haben? Wenn wir das nicht tun, was tun wir dann? Deshalb müssen wir heute sein Wort hören und ihm gehorchen und es aufmerksam und gut lesen mit einem offenen Geist, einem offenen Herz. Und seit es hier um das Neue Testament geht und das neue Zeitalter, gibt es einen Unterschied zum alten Bund. Gott hat einen neuen Bund gemacht. Ja, wir haben hier ein bisschen Zeit, deshalb lasst uns mal schauen, was es hier sagt. Was ist der neue Bund? Zu Kapitel 8. Der Herr sagt hier weiter. In Vers 8, Kapitel 10. Dies ist der Bund, den ich machen will mit dem Haus von Israel nach jenen Tagen, sagt der Herr. Ich werde meine Gesetze in ihren Sinn geben und auf ihre Herzen will ich sie schreiben. Im neuen Dienst, im neuen Testament, im neuen Bund musst du sehen, dass Gottes Wort in deinem Herzen und in deinen Verstand hineinschreiben müssen. Das bedeutet nicht, dass das Gesetz vorbei ist. Wenn das Gesetz vorbei wäre, dann wärst du Gott, nicht gottlos, sondern gesetzlos. Aber dieses heilige Gesetz muss Schritt bei Schritt und Satz um Satz geschrieben werden in unser Herz. Ist das einfach? Geschwister, ist das einfach? Das ist ja sehr einfach, ein Papier zu nehmen und was draufzuschreiben. Weil das Papier, das bleibt hier, das rennt nicht weg. Es wehrt sich nicht, es wird dich nicht bekämpfen. Es wird nicht sagen und rebellieren. Es wird dir nicht sagen, ah, schreib mir das jetzt nicht, das gefällt mir nicht. Ist es nicht so. Aber um es auf unsere Herzen geschrieben zu haben, das ist nicht so einfach. Früher wurde es damals auf Steintafeln geschrieben. Das war noch einfach. Die zwei Steintafeln, die laufen nicht weg. Und es ist sehr einfach, auf diese Steintafeln drauf zu schreiben. Und nachdem sie beschrieben waren, hat Gott Mose sie einfach runtergebracht vom Berg. Aber in dein Herz zu schreiben, ist das einfach? Warum heißt es in Kapitel 3 und 4, heute, wenn ihr seine Stimme hört, sollt ihr euer Herz nicht verhärten? Ist dein Herz weich oder hart? Wie zur Zeit in der Wüste, da haben sie rebelliert und haben Dinge getan, die wirklich gegen Gott waren. Sie waren ungehorsam. Paulus hat erwähnt in 1. und 2. Korinther in Kapitel 3, dass der Dienst des Neuen Testaments ist wie ein Wort des Lebens geschrieben auf die Tafeln unseres Herzens durch den Geist. Aber das ist nicht so einfach. Wir haben ja schon viele Botschaften gehört und viel in den Schriften gelesen. Fragen wir uns mal, wie viel von dem ist in unserem Herzen geblieben und unser Leben geworden? Wie viel? Gott möchte in unsere Herzen schreiben. Und als erstes muss er wegnehmen das steinerne Herz, das harte Herz. Wenn er das nicht wegnimmt, wie kann er schreiben? Glaube nicht, dass der Heilige Geist irgendjemand zwingt. Wenn du nicht willst, dann gibt es keinen Weg, dass er schreibt. Es gibt keinen Weg. Du sagst nein, wenn dein Herz hart ist. Wenn du nicht einverstanden bist, dann gibt es keinen Weg. Deswegen sagen wir, ist es einfacher im alten Bund oder im neuen? Was ist einfacher? Die Steine, die rennen nicht weg. Aber ich kann schon wegrennen. Wie gesagt, dieses Papier hier, es hat nicht seinen eigenen Willen, aber ich habe meinen Willen. Gott sagt, tu das. Ich sage, nee, warum soll ich das tun? Ich möchte mal diskutieren, verhandeln. Ich möchte mit Gott verhandeln. Nicht jetzt. Jetzt habe ich gerade keine Zeit. Ich hab gerade was zu tun. Bedräng mich jetzt nicht damit, Gott. Heiliger Geist spricht zu dir und mir so oft, aber wir hören nicht. Wir folgen ihm nicht. Wir wollen ihn nicht mal anschauen. Weil unser Verstand, unser Wille ist schon gesetzt. Wir wissen, was wir wollen. Du hast schon entschieden. Und dann wirst du nichts mehr annehmen, was du hörst, wie die Israeliten. Die Tradition Die Gewohnheiten waren so stark in ihrem Herzen, wenn der Herr Jesus, als der Herr Jesus kam, sie konnten kein Wort mehr annehmen von ihm. Und auch Paulus hat gesagt in Kapitel 5, ich habe noch viel zu sagen, aber er sagt, ihr könnt es gar nicht nehmen, gar nicht ergreifen. Warum? Warum könnt ihr es nicht? Warum konnten sie es damals nicht ergreifen? Weil die Herzen waren so hart. Ich habe meine eigene Vorstellung. Warum soll ich dir zuhören? Warum soll ich auf dich hören? Ja, okay, nicht auf mich, aber wenn du nicht auf den Geist hörst, was dann? Dann sollst du sagen, oh, Halleluja, wir sind im neuen Bund, im neuen Testament. Und unser Konzept ist dann, ah, wir sind frei, das Gesetz ist vorbei. Abgeschafft. Frei? Kannst du einfach tun jetzt, was du willst? Ist es so? Nein, so ist es nicht. Der Dienst des neuen Bundes ist, dass wir diese Gesetze auf die Tafeln unseres fleischernen Herzens in unser Herz geschrieben haben. Wie es heißt in Korinther 3, 1. Korinther 3, es ist nicht so einfach zu schreiben in die Herzen. Wir haben viele Botschaften gehört. Und dennoch sind wir ohne Veränderung. Wir sagen, okay, okay, und morgen machen wir das Gleiche wieder. Und am Ende, wenn wir gehört haben, dann denken wir, oh, wir wissen doch schon so viel, wir wissen alles, und wir werden stolz und denken, oh, wir sind es. Wir werden so, wir sind schon so. Sag mir mal, ist er dein Gott? Wer ist dein Gott? Er ist unser Herr Jesus Christus. Hörst du auf ihn? Lernst du, ihm zu gehorchen? Hörst du auf das, was er sagt? Und gehst du und führst es aus? Tust du es? Kommst du auch hinein? In Hebräer 4 heißt es, wir müssen das Wort, was wir hören, mit dem Glauben vermischen, damit es unsere Realität wird. Tun wir das? Oder tun wir einfach mit ihm diskutieren? Herr, ich glaube nicht, ich will das nicht so tun. Ich habe gehört, jemand hat gesagt, es ist so und in einem Buch steht es so. Ja, unsere Konzepte, unsere Vorstellung, unser Fleisch ist gegen Gott. Ob du das glaubst oder nicht, das ist deine Verantwortung. Aber oft kämpfen wir nicht gegeneinander und streiten oder diskutieren über das Richtige, sondern wir tun das sogar mit unserem Gott. Tun wir das nicht? Bist du gehorsam? Bruder hier, wie sind wir? Sind wir gehorsam? Niemand hier traut sich zu sagen, dass wir immer gehorsam sind und gehorchen. So im neuen Bund ist das der Punkt, er möchte sein Gesetz in unser Herz und auch in unseren Sinn geben. Und das ist wirklich keine kleine Sache und auch nicht einfach. Es ist nicht so einfach. Bist du willig? Bist du willig, das? Wie viel hat er schon in dein Herz geschrieben? Wenn er nicht in dein Herz hineinschreibt, und es ist ja auch geschrieben durch den Heiligen Geist, es ist halt so wie die Tinte, ist der Heilige Geist. Es ist keine physische Schrift, keine physische Tinte, es ist etwas Lebendiges, was in dein Herz rein graviert wird. Und wenn das in deinem Herzen ist, dann hast du kein Problem. Dann wirst du durch ihn leben, weil es der Heilige Geist ist, der in dir das bewirkt. Stück für Stück wird Christus in uns wohnen, unsere Wirklichkeit werden. Aber das Problem heute ist, dass ich das Wort höre. Okay, das ist das Wort. Und dann komme ich nach Hause und dann mache ich meine Dinge. Ich rede von mir. Es kommt nicht nur aus dem Glauben. Wenn du Öl mit Mehl vermengen willst und du kippst ein bisschen Öl in das Mehl, das ist dann nicht sofort vermischt. Ich bin zwar kein Bäcker, ich habe noch nicht viel gebackt, aber ich weiß diese Lehre. Wenn du backen willst, es ist nicht einfach, das ist schon Arbeit. Es ist Arbeit, du musst es mischen, vermixen. Ist das einfach so einfach? Jetzt möchtest du das Wort vermischen mit dem Geist des Glaubens, dass dieser Geist es in dein Herz hineinschreiben kann. Vielleicht hat niemand von uns, der hier sitzt, so ein Verständnis, weil wir denken, es ist sehr einfach. Aber es ist nicht so einfach. Wir haben wirklich seit Jahren, 40 Jahren Botschaften gehört. Wie viele Botschaften hörst du pro Jahr? Und nach 40 Jahren gibt es keine Substanz. Überhaupt nicht. Deswegen heißt es ja, wenn wir in Kapitel 11, dass dieser Glaube ist nicht okay, ich glaube und fertig. Sondern du musst diesen Glauben vermischen mit dem Wort, was du hörst. Die Hoffnung, die du hast, den Glauben, das Vertrauen, das du hast auf das Wort Gottes, musst du vermischen und dann bekommst du die Substanz. Vergiss nicht, dass der Herr Jesus Christus nicht der Einzige ist und nicht nur der Anfänger unseres Glaubens ist, sondern er ist auch der Vollender deines Glaubens. Author and Finisher, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Es gibt also hier einen Fortschritt, es gibt ein Wachstum. Wenn wir weiter wachsen im Leben, am Ende wird dein Glauben wirklich reif werden, voller Wirklichkeit, wie in der Geschichte von Abraham. Es passiert nicht auf einmal, dass du glaubst. Nicht so einfach. Aber es gibt so einen anfänglichen Glauben und es gibt am Schluss eine Vollendung. Warte nicht. hör nicht auf. Du musst weitergehen, Erfahrung machen. Wenn wir das nicht tun, dann gibt es keinen Weg, dass Gott seine Gesetze in dein Herz schreiben kann. Viele People verstehen das falsch. Viele Personen verstehen das falsch und sagen, im Neuen Testament ist ein Zeitalter der Gnade. Ich muss einfach die Gnade genießen. Ich brauche nichts zu tun. Ich bin nicht mehr unter dem Gesetz. Ich brauche gar nichts mehr zu tun. Wir müssen die ganze Gnade haben. Sei nicht so hart und arbeite nicht so viel. Streng dich nicht an, das ist Anstrengung. Du musst alles einfach die Gnade haben. Aber das ist das Neue Testament vielleicht in deiner Vorstellung. Das ist nicht, was uns zum Beispiel der Hebräerbrief zeigt. Der Schreiber und Autor von Hebräerbrief, er sagt, er ist ein Expert von allen Büchern von Mose, aber wir wollen es nicht sein. Deshalb müssen wir zurückkommen und das lesen, und zwar gut lesen. Denke nicht, dass du schon verstanden hast. Es tut mir leid. Ich bin ein bisschen agitated. Okay. Weil ich habe hier wirklich eine Last in meinem Herzen. Ich möchte hier nicht die Bibel irgendwie auslegen, interpretieren. Wenn wir heute nicht uns wenden, was werden wir tun, wenn der Herr wiederkommt? Und was wird dann das Ergebnis sein? Wenn er so einen Dienst im neuen Bund hat, dass seine Gesetze in unser Herz hineingeschrieben werden, und am Ende, was ist das Ende davon? Alle kennen Gott. Denke ich, im neuen Bund kann jeder Gott kennen, einfach so. Das ist nicht einfach so. Nein. Wenn du liest, hier drei Verse einfach, wenn wir diese drei Verse lesen, denken wir, ah, das ist so einfach, wir kennen alle Gott, einfach. Aber es ist überhaupt nicht einfach. Wenn du ihn nicht erlaubst, täglich in dein Herz zu schreiben, wirst du ihn am Ende überhaupt kennen? Wieso gibt es heute im Neuen Testament so viele Christen, die ihn gar nicht kennen? Alle sollen ihn kennen, das ist aber das Endergebnis. Das ist das Ergebnis des Dienstes im Neuen Testament. Viele sagen, oh, wir brauchen gar niemanden, der uns was beibringt. Wir brauchen denn der gar nicht mehr zur Versammlung gehen und auch keine Lehren haben, und wir brauchen ja überhaupt keine Konferenzen mehr. Weil die Bibel sagt ja, wir brauchen niemanden, der uns lehrt. Richtig? Ja? Lob den Herrn. Wir brauchen hier doch nicht die ganze Zeit verschwenden und unsere Energie und dann Essen vorbereiten, und hier ist es so heiß in Bangkok. Lass uns das alles doch einfach vergessen. Wenn ihr die Bibel so versteht, dann kann der Herr, was soll der Herr dann noch tun? Aber wir sind durch viele Schwierigkeiten heute gegangen und durch viele Failures, durch viele falsche Punkte oder Begebenheiten. Aber deswegen können wir jetzt verstehen, was das Wort Gottes wirklich hier sagt. Dafür müssen wir den Herrn danken und ihn loben. Wenn der Herr in dein Herz schreibt durch den Heiligen Geist, und der Heilige Geist ist ja der Herr selber, und was er schreibt, ist ja nicht Buchstabe, sondern ist Leben und lebendig. Und es ist seine eigene Natur, die er in dich hinein graviert. Und das Endergebnis von diesem Werk ist, dass jeder einzelne von uns ihn kennt. Deswegen, als dienende Brüder und Geschwister, müssen wir von Paulus lernen. Ja, lass uns das vielleicht noch lesen und dann hören wir hier auf. Haben wir ja schon Hunger. Okay, das ist jetzt 2. Korinther Kapitel 3. Fangen wir abermals an, uns zu empfehlen. Oder brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Also das Kapitel 3 in 2. Korinther, Vers 1. Das ist nicht nötig, weil ihr seid unser Brief. Es sollte hier heißen, in euer Herz. Ihr seid unser Brief, in euer Herz. Hat Paulus ja einen Fehler gemacht? Ja, ist er vielleicht müde geworden beim Schreiben? Warum steht hier, ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben? Das hört sich doch ein bisschen komisch an, oder? Hat Paulus sich hier verschrieben? Hat der Heilige Geist hier nicht aufgepasst? Ist das so? Nein. Lass uns einfach weiterlesen. Es ist in unser Herz geschrieben, gekannt und gelesen von allen Menschen. Und dann in 3. Es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Also wie ist es dann? Es ist geschrieben in Paulus Herz, aber sie sind der Brief? Es muss erst in Pauls Herz eingraviert sein. Nur dann kann Paulus in die Korinther, in die Geschwister dort schreiben. Wenn in Paulus Herz nichts geschrieben ist, er diese Wirklichkeit gar nicht hat, wie kann er diese Worte über Christus in die Herzen der Gläubigen dort hineinschreiben? Er sagt es sehr klar, in euer Herz hineinschreiben. Glaubt nicht, wenn ihr eine Botschaft gebt, dass ihr dadurch einfach hineinschreiben könnt. Es muss erst in deinem Herzen stehen. Und dann durch den Heiligen Geist und durch deine Mitarbeit, dann kann es hineingeschrieben werden in die Geschwister. Deswegen sagt Paulus, wer kann so einen Dienst tun? Wir wissen vielleicht alle, wie man reden kann, aber weißt du, wir wissen nicht, wie wir schreiben. Wie die Pharisäer, wir können reden, aber das müssen wir lernen. Dank dem Herrn, wir müssen alle verstehen, worum es geht im Neuen Testament. Es ist nicht ohne Gesetz. Sogar der Fakt ist, der Standard des Gesetzes ist noch viel höher als damals im Alten Testament, weil der Herr Jesus selbst jetzt dieses Gesetz ist. Und er hat all das Gesetz Gottes hat er erfüllt. Unser Herr heute ist deshalb nicht nur der Buchstabe, sondern es ist geistlich, es ist Leben. Es ist Leben. Es ist unser Herr Jesus Christus selbst. Und deswegen, wenn das Gesetz in dein Herz hineingeschrieben wird, ist alles, was Christus ist, ist dieses Gesetz, was in unser Herz hineingeschrieben ist. Lob den Herrn dafür. Lasst uns noch weiter Gebete haben.